Okay, die Psalmen, ihr habt jeder Zettel. Wir haben vor Weihnachten schon die poetischen Bücher angefangen. Das Buch Hiob war das erste Buch. Psalmen sind das zweite Buch. Was wir im Auge behalten müssen bei der hebräischen Poesie, ist, dass sie anders ist als unsere Poesie. Also die hebräischen Poeten haben anders gereimt, als wir heute reimen. Wir im Deutschen und auch im Englischen, wir reimen Laute. Also die Maus, es ist im Haus und wir lassen sie nicht raus. Das ist ein Reim bei uns. Bei den Hebräern, die haben weniger Laute gereimt, sondern mehr Gedanken gereimt, Gedankengänge. Und es ist eine schöne Sache. Gott hat es genial gemacht, dass er ausgerechnet in Hebräisch dieses Alte Testament geschrieben hat, diese Poesie. Weil das Gute ist in der hebräischen Poesie, diese Gedankenreime, die gehen nicht verloren, wenn man sie übersetzt. Wenn Gott es auf Deutsch inspiriert hätte und man würde es, weiß nicht, auf Japanisch oder auf Englisch übersetzen, dann wäre das ganze Poetische weg. Aber so bleibt uns das alles erhalten. Und ich habe hier auf dem zweiten Zettel so die wichtigsten Parallelismen drauf, so nennen wir das. Fremdworte heute. Wie gesagt, die Hebräer haben Gedanken gereimt. Und da gibt es verschiedene Formen. Ich habe die wichtigsten hier aufgeschrieben. Da gibt es erstmal den sogenannten Synonymen-Parallelismus. Das heißt, ein Gedanke wird mit anderen Worten nochmal wiederholt. Zum Beispiel Hiob habe ich aufgeschrieben, 38, 7. Lies es mal vor, oder ich fange mit Vers 6 an. Spricht ihr von der Erde, worauf sind ihre Sockel eingesenkt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Das ist was, wenn wir das wissen, diesen Parallelismus, diese Eigenart, das hilft uns auch beim Interpretieren. Wir könnten uns sonst fragen, was sind die Morgensterne hier? Was soll das bedeuten? Aber wir lesen den Vers fertig. Und es heißt, als die Söhne Gottes jauchzen, offensichtlich die Engel. Also dieselbe Gedanke wird mit anderen Worten wiederholt. Morgensterne, die Engel und jubeln und jauchzen, also der Lobpreis der Engel, als Gott die Erde gegründet hat. Eine andere Form ist der antithetische Parallelismus. Das ist genau das Gegenteil eigentlich, das heißt zwei Gegensätze werden einander gegenübergestellt. Nicht derselbe Gedanke in anderen Worten, sondern zwei Gegensätze werden einander gegenübergestellt. Und die Sprüche. Ich meine, euch fallen wahrscheinlich allen gleich ein paar ein. Sprüche, Vers 14, 34 zum Beispiel. Das heißt, Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber Sünde ist die Schande der Völker. Also ein Gegensatz. Gerechte, der Ungerechte, wir sehen das immer wieder, so Gegensätze, die einander gegenübergestellt werden. Der Weise und der Tor. Dann gibt es den sogenannten synthetischen Parallelismus. Das heißt, ein Gedanke baut auf den nächsten auf und erweitert diesen. Psalm 1 ist da ein klassisches Beispiel, wo immer einem Gedankengang immer noch was weiteres hinzugefügt wird. Also wir können gleich im Vers 1 anfangen. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen und dann weiter den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis des Spötters sitzt. Also es wird immer aufgebaut. Nicht folgt dem Rat der Gottlosen, nicht den Weg betritt, nicht bei den Spöttern sitzt. Oder Vers 3, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, alles was er tut, gelingt ihm. Also der Gerechte ist wie einer, der eingepflanzt ist, mit Wasserbächen. Frucht bringt, der nicht verdürrt, nicht verwelkt und der gesegnet wird, dem alles gelingt. Und dann vierte Form, die ich noch hier habe, das sind die vier wichtigsten, ist ein Bild, das eine Wahrheit illustriert. Also in den Sprüchen gibt es ja ganz viele von diesen Bildern. Ich habe hier Sprüche 27, Vers 15 aufgeschrieben. Das heißt, ein Tropfen des Dachs, das einen vertreibt am Tag des Regengusses, und eine tänkische Frau gleichen sich. Oder es gibt einen Spruch wie ein Stück Eisen das andere schärft, so ein Mensch seinen Nächsten. Also was Bildhaftes. Mein Lieblingsspruch ist wie goldene Ring im Rüsleiner Zau. So ist eine Frau, die schön ist, aber gottlos. Also ein Bild wird einer Wahrheit. Ein Bild wird illustriert eine Wahrheit. Eine Wahrheit wird durch ein Bild ausgedrückt. Hebräische Poesie, Gedankengänge werden miteinander gereimt, miteinander verbunden. Gut, die Psalmen, unser zweites poetisches Buch. Psalmen waren das Lobpreisliederbuch Israels. Der hebräische Titel war Tehillim, das heißt Lobpreislieder, das Buch der Lobpreislieder. Das ist, was die Psalmen sind. Und das Thema ist ganz klar Anbetung und Lobpreis. Das ist, wofür wir geschaffen worden sind, für Anbetung und für Lobpreis. Und das im weitesten Sinne. Was heißt anbeten? Etwas oder jemanden anbeten heißt, dass wir dieser Person oder dieser Sache den höchsten Platz, den ersten Platz in unserem Leben einrichten. Dass wir uns dieser Person in Demut unterordnen, dass das zum Zentrum meines Lebens wird, worum sich alles andere kreist, worum sich mein Leben ausrichtet. Und jeder Mensch betet irgendjemanden oder irgendwas an. Wenn nicht den lebendigen Gott, dann einen Götzen. Und das können wir selbst sein. Dass wir uns zum Zentrum unseres Lebens machen, zum Höchsten, das kann eine andere Person sein, das kann eine Sache sein. Aber jeder betet irgendetwas an. Und nur wenn wir den lebendigen Gott anbeten, sind wir natürlich frei. Weil jeder Götzendienst versklavt uns. Und wirklich, alles andere kann eigentlich gar nicht diesem Druck standhalten, Gott sein zu müssen. Und die ganze Zeit nicht zerstören. Aber wir beten natürlich den lebendigen Gott an, geben ihm den höchsten Platz in unserem Leben, machen ihn zum Zentrum und sein Wort zum Maßstab für uns. Und das involviert natürlich das ganze Leben. Anbetung im weiteren Sinn. Das heißt, dass wir unser ganzes Leben in der Gegenwart Gottes leben, in diesem Bewusstsein, dass Gott da ist und dass er der Höchste ist und dass wir ihn ehren wollen. Ihn anbeten wollen. Und für alle Dinge, die zentral sind, die wichtig sind im Leben für uns Menschen, fangen Menschen an, Lieder zu schreiben. Und das ist dann Anbetung im engeren Sinn. Was wir, wenn wir sagen, ja, wir beten den Herrn an oder wir preisen den Herrn, meinen wir meistens, dass wir in Liedern zu ihm beten oder zu ihm singen. Und das ist natürlich, weil Menschen schreiben Liebeslieder, die Also wenn die Männer in den Krieg ziehen, dann gibt es diese patriotischen Lieder. Und so auch natürlich, wenn Gott zum Zentrum unseres Lebens wird, einen zentralen Platz hat, dann wird sich auch das in Liedern, in Musik ausdrücken. Und da ist irgendwas an Musik, an Liedern, was tiefer geht als nur Worte. Das drückt irgendwie Emotionen, es berührt unser Herz. Und so ist es kein Wunder, dass wir Anbetungslieder haben, Anbetungsmusik seit der Zeit von Mose zumindest. Und ich glaube, wenn wir wirklich ein Bewusstsein haben von der Gegenwart Gottes und eine Vision von ihm, wenn wir ihn sehen, wie er ist und dass er da ist und was er für uns getan hat und was er für uns tut, dann können wir gar nicht anders als ihn anbeten. Und dann werden wir reagieren. Und wir können ihn anbeten zu jeder Zeit, in jeder Situation. Im Leben von David, der die meisten Psalmen geschrieben hat, da sehen wir es ganz deutlich. Der hat Gott angebetet in allen möglichen und unmöglichen Situationen. Hat er Gott gepriesen, und wie er in der Höhle war und verfolgt worden ist, und als er König war und als er seine Feinde besiegt hat. Zu jeder Zeit, er hat bewusst in der Gegenwart Gottes gelebt. Und Anbetung ist ein wichtiger Teil von unserem Leben. Das ist was, was wir im Himmel tun werden. Sagt auch die Offenbarung, Kapitel 4. Vers 8. Geht es um diese vier lebendigen Wesen und diese Engelwesen. Sie hörten Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt in alle Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Oder Kapitel 5, Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Anbetung ist was, was wir im Himmel tun werden. Und ich glaube, deswegen sollte das auch einen zentralen Platz in unserem Leben hier haben. Und Psalmen sind Anbetungslieder. Nicht nur sind Gebete zu Gott eigentlich, manchmal sogar an Menschen gerichtet, um sie über Gott zu lehren oder einfach eine Meditation über Gott. Aber in den Psalmen sehen wir Menschen, die Gott ihr Herz ausdrücken. Und diese Gebete sind inspiriert von Gott, natürlich. Und wenn wir so ein Gebetsbuch haben in der Bibel, und können wir ganz sicher was davon lernen, über Gebet, wie wir Gott anbeten können, wie wir zu ihm kommen können. Und die Psalmen haben die ganze Geschichte hindurch immer Gottes Volk inspiriert und im Gebet angeleitet. Psalmen wurden natürlich über eine ziemlich lange Zeitperiode geschrieben, etwa 1000 Jahre. Ersten Psalmen hat wahrscheinlich Mose geschrieben, das war so 1450, 1500 vor Christus. Und dann die letzten Psalmen, glaubt man, hat Esra geschrieben nach dem Exil, also 450, 430 in etwa. Was können wir lernen von den Psalmen für unser Gebet, wenn wir zu Gott singen oder wenn wir zu Gott beten? Ich glaube, das Erste, was wir lernen können, ist eh das, was ich schon angesprochen habe. Wir können zu Gott kommen in jeder Situation und zu jeder Zeit. Wir können ihn anbeten. Und das ist wirklich eine Hilfe. Ich denke, Gott anzubeten, das ist Medizin für unsere Seele in einem gewissen Sinn. Ich kann nicht lang auf Gott schauen und ihn betrachten und zu ihm singen, ihm Ehre geben, ihn erheben in meinem Leben und dabei lange deprimiert bleiben. Oder es tut was. Und wir können Gott wirklich immer anbeten. Ja, es ist wert, angebetet zu werden. Wenn Gott nie wieder in meinem Leben irgendwas tun wird oder mich segnen wird, ich hätte trotzdem Grund genug, Gott anzubeten. Einfach wegen dem, wer er ist. Er ist Gott. Die Engel haben gesagt: Du bist würdig zu nehmen den Lobpreis und die Ehre. Und natürlich wegen dem, was er schon für uns getan hat. Er hat uns erlöst, er ist für uns gestorben, wir haben Vergebung. Wir können Gott immer anbeten. Und ich weiß, für in schwierigen Zeiten, auch wenn wir uns nicht danach fühlen, aber wenn wir ganz bewusst sagen, Gott, ich bete dich an, das tut was. Ich möchte euch ermutigen, in solchen Situationen echt bewusst zu sagen, Gott, ich bete dich an. Und ich schaue auf dich. Das Zweite, was wir lernen können aus dem Psalmen, wir können absolut ehrlich sein vor Gott. Wir können ihm unsere Bewunderung, unsere Freude, aber auch unsere Angst oder unsere Wut oder unsere Traurigkeit ausdrücken. Wir können ihm unsere Gedanken, unsere Gefühle ausdrücken, so wie wir empfinden. Wir werden nachher einige Psalmen lesen und besonders David war sehr ehrlich. Nur wir können das sein. Gott kennt unser Herz sowieso. Er weiß sowieso, was wir sagen wollen. Und wir brauchen nichts vormachen. Wir können ehrlich sein und offen. Und die Psalmen oder Anbetung, Lobpreis, das erfrischt unser Herz. Und das bewahrt uns davor, dass wir austrocknen, geistlich. Ja, wirklich, wenn wir Lobpreis singen, wenn wir auf Gott schauen, dann nehmen wir den Platz ein, wozu wir geschaffen sind, als seine Geschöpfe. Und wir preisen ihn und wir schauen auf ihn und wir sehen das große Bild. Und oft verändert Gott unsere Emotionen, wenn wir ihn preisen, wenn wir auf ihn schauen. Es ermutigt uns, wenn wir ihn sehen und es gibt uns Frieden, es gibt uns Zuversicht. Und ich sehe, okay, Gott, du bist auf dem Thron, ich sehe da plötzlich wieder das große Bild. Es gibt uns die richtige Perspektive in unserem Leben. Wir sehen das hier auch in den Psalmen oft. Was ihr, wenn ihr Psalmen lest, was ihr anschauen könnt, sind diese Stimmungswechsel. Wir sehen das ganz oft, wo David anfängt zu klagen und sein Herz vor Gott auszuschütten und dann gegen Ende vom Psalm preist er Gott und erfährt diesen Frieden. Psalm 57 ist ein Psalm, wo wir das ganz, ganz krass sehen. Hat auch eine Überschrift, den Chorleiter nach der Melodie Verdirb nicht, von David, ein Miktam, also vor Saul in die Höhle floh. Viele der Psalmen haben solche Einleitungen, Anweisungen für die Musiker. Manchmal Stichwort, worum es geht in dem Psalm oder was der geschichtliche Hintergrund ist, wie hier. Man weiß nicht ganz genau, ob diese Anleitungen für den Chorleiter, für die Musiker, ob das immer zu dem Psalm, ob das eine Überschrift ist praktisch oder ob es eine Fußnote ist zu dem vorhergehenden Psalm. Es könnte beides sein. Die Psalmen waren im Original in einer Wurst durchgeschrieben. Und manchmal passen sie besser als Fußnote, als wenn wir es so interpretieren, als Überschrift. Aber das ist nicht wichtig. Lesen wir Psalm 57 und schaut diesen Stimmungswechsel an. David flieht vor Saul. Er sagt, sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig. Denn bei dir birgt sich meine Seele. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis sich vorübergezogen das Verderben. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu dem Gott, der es für mich vollendet. Er sende vom Himmel und rette mich, was gehöhnt hat der, der mir nachstellt. Gott sende deine Gnade und seine Wahrheit. Er errette meine Seele. Mitten unter Löwen liege ich, die Menschen verschlingen. Ihre Zähne sind Speer und Pfeile und ihre Zunge ist ein scharfes Schwert. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über die ganze Erde sei deine Herrlichkeit. Ein Netz haben sie meinen Schritten gestellt, er hat meine Seele gebeugt. Sie haben vor mir eine Grube gegraben, sie sind mitten hineingefallen. Und dann ist hier vielleicht eine Pause. Vielleicht in einigen Übersetzungen steht da das Wort Selah. Bei mir in der Elberfelder sind einfach zwei Schrägstriche. Keiner weiß wirklich, was dieses Wort bedeutet. Man nimmt an, dass es sowas wie eine Pause, ein Zwischenspiel, Instrumentalnummer. David war ein Musiker, wir wissen das. Und er schreit hier in diesem Psalm im ersten Teil um Gottes Gnade aus und sagt ihm, dass ihm die Menschen verfolgen, ihm nachstellen, aber er denkt auch über Gott nach. Über seine Gnade und Wahrheit und sagt erheblich über die Himmel. Das ist interessant und dann ist diese Pause vielleicht hier und dann lest weiter in Vers 8, ein totaler Stimmungswechsel. Sagt, gefestigt ist mein Herz, oh Gott, gefestigt ist mein Herz, ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele, wach auf, Harfe und Zither, ich will aufwecken die Morgenröte. Ich will dich preisen unter den Völkern, Herr, ich will dich besingen unter den Völkerschaften. Denn groß bis zu dem Himmel ist deine Gnade und bis zu den Wolken deine Wahrheit. Erhebe dich über den Himmel, oh Gott, über die ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Hat über Gott nachgedacht und seine Stimmung hat sich total verändert. Stimmungswechsel beobachten. Ich glaube, noch was, was wir lernen können in den Psalmen, ist, dass es verschiedene Arten gibt, wie wir Gott unsere Gefühle ausdrücken können. Dass da viel Freiheit da ist und dass der ganze Mensch da involviert ist. Zum Beispiel Psalm 95. Schaut hier die verschiedenen Arten an, wie der Psalmist hier den Herrn anbetet. Sagt, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen, dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank, lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen, also laut, Jubel, jauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat es ja gemacht und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Dieser Parallelismus der Synonyme, wo ein, Blödsinn, der synthetische, wo ein Gedanke hinzugefügt wird, wo es immer breiter wird. Und dann ist in Vers 6 gesagt, kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Zuerst mit Jubel laut zujauchzen und dann sagt er, kommt, lasst uns niederbeugen. Niederknien. Ich habe hier auf dem Zettel noch einige Ausdrucksformen aufgeschrieben, die wir in den Psalmen finden. Wir haben Weinen, das kann Teil unserer Anbetung sein. Wir haben Schreien, Knien, Neigen, das haben wir gerade gelesen. Oder Stillsein vor dem Herrn. Wir können die Hände heben, wir können Musik machen, klatschen, jauchzen, tanzen oder stehen und harren, was wirklich heißt, in Stille, im Vertrauen auf Gott warten. Also ganz verschiedene Ausdrucksformen und in der Anbetung der ganze Mensch ist involviert. Unser Geist, ganz klar, unsere Seele, Gefühle, Gedanken, aber auch unser Leib. Wir können Hände heben, wir können stehen oder knien. Und verschiedene Formen, da gibt es Freiheit, da gibt es Vielfalt. Und vielleicht ist das ein ganz gutes Studium, mal durch die Psalmen zu studieren und nachzulesen und vielleicht zu fragen, hey, welche dieser Ausdrucksformen habe ich schon erlebt und welche vielleicht noch nicht. Und vielleicht können wir ein bisschen experimentieren, ausprobieren in unserer persönlichen Lobpreiszeit. Vielleicht nicht unbedingt am Sonntagabend in der Gemeinde. Ist immer Balance, wir wollen keine Aufmerksamkeit auf uns selbst ziehen, vom Herrn weg, andere ablenken. Mittwochabend ist viel mehr Freiheit. Ich würde sagen, fühlt euch frei, aufzustehen oder die Hände zu heben oder niederzuknien oder was immer. Von mir aus zu tanzen, solange es die anderen nicht ablenken. Schreien, naja. Das können wir zusammen machen. Aber in einer persönlichen Gebetszeit, in der stillen Zeit. Versucht mal, solche Dinge auszuprobieren. Vielleicht wirklich mit mehr Ausdruck den Herrn anzubeten. Aber wir müssen auch nichts irgendwo produzieren. Drück einfach dein Herz so aus, wie du gerade fühlst, wie du gerade empfindest und was deiner Persönlichkeit entspricht. Wir müssen jetzt nicht irgendwo also auf die Tränendrüse drücken, weil ich dieses Weinen erleben muss oder irgendwas. Und such Psalmen, wenn du in einer bestimmten Stimmungslage bist, such Psalmen, die das ausdrücken. Deine Stimmung, das, was du gerade fühlst. Und ich denke, das kann eine Bereicherung sein für unser persönliches Gebetleben. Vielleicht können wir da wachsen in unserer Vielfalt, Gott anzubeten. Freier werden auch in unserer Ausdrucksform. Ich möchte zum Schluss noch ein paar verschiedene Arten von Psalmen anschauen und einfach ein paar durchlesen. Wir haben natürlich nicht genug Zeit, das ganze Buch durchzulesen. Das längste Buch der Bibel, eingeteilt in 5 einzelne Bücher. Und jedes dieser 5 Bücher endet mit einem besonderen Lobpreis. Normalerweise eine Zeile. Aber der Psalm 150, glaube ich, der letzte Psalm, ist so ein Lobpreis für das gesamte Buch, zum Abschluss. Ein typisches Beispiel für einen Lobpreispsalm. Das heißt Halleluja. Das heißt so viel wie Preis den Herrn. Lob Gott in seinem Heiligtum. Lob ihn in der Feste seiner Macht. Lob ihn wegen seiner Machttaten. Lob ihn in seiner gewaltigen Größe. Lobt ihn mit Posaunenschall, lobt ihn mit Harfe und Zither, lobt ihn mit Tambourin und Reigen, lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte, lobt ihn mit klingenden Becken, lobt ihn mit schallenden Becken. Alles, was Atem hat, lobe, ja, kurz für Jahwe. Halleluja. Lobpreispsalmen. Dann gibt es Psalmen, die Gebete sind. Bitten um Gottes Beistand. Oder Psalmist Gott sein Leid klagt oder seine Angst und ihn um Hilfe anfleht. Psalm 13 zum Beispiel. Psalm von David. Bis wann, Herr, willst du mich vergessen immer da? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Das ist ein Parallelismus. Ein synonymer Parallelismus, wo selber Gedanke in anderen Worten ausgedrückt wird. Bis wann soll ich Sorge hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott, mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tode entschlafe. Dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt, meine Bedränger nicht frohlocken, wenn ich wanke. Ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Seht auch hier wieder diesen Stimmungswechsel, wo er zuerst ausschreit und dann, während er über Gott nachdenkt, Zuversicht bekommt und Freude bekommt und den Herrn preisen will. Sehen wir auch ganz gut, wie ehrlich David ist. Sagt, bis wann, Herr, willst du mich vergessen? Wir können ehrlich sein vor Gott. Psalm 17 ist auch so ein Gebet. Höre, Herr, die gerechte Sache. Horche auf mein Schreien, nimm zu Ohren mein Gebet, von Lippen ohne Trug. Von deinem Angesicht gehe mein Recht aus. Deine Augen mögen Aufrichtigkeit sehen. Du hast mein Herz geprüft, hast mich des Nachts durchforscht, du hast mich geläutert, nichts findest du. Ich habe überlegt, nichts wird meinem Mund entschlüpfen. Beim Treiben der Menschen habe ich mich nach dem Wort deiner Lippen gehütet vor den Wegen der Gewalttätigen. Meine Schritte hielten sich in deinen Spuren, meine Tritte haben nicht gewankt. Ich rufe dich an, denn du erhörst mich, o Gott. Neige dein Ohr zu mir, höre meine Rede. Erweise wunderbar deine Gnade, du Retter derer, die sich bergen vor den Empörern der deiner Rechten. Bewahre mich wie den Augapfel, birg mich im Schatten deiner Flügel. Vor den Gottlosen, die mich zerstören, meinen Todfeinden, die mich umzingeln. Mit ihrem Fett verschließen sie sich, mit ihrem Mund reden sie aus Anmaßung. Unsere Schritte, jetzt haben sie uns umringt. Sie richten ihre Augen darauf, uns zu Boden zu strecken. Er ist gleich einem Löwen, gierig nach Raub und wie ein Junglöwe, der im Versteck sitzt. Steh auf, Herr, tritt ihm entgegen, wirf ihn nieder. Rette meine Seele vor dem Gottlosen durch dein Schwert, vor den Leuten durch deine Hand, Herr. Vor den Leuten, deren Teil im Leben von dieser Welt ist. Was du zugedacht hast, damit füllst du ihren Bauch, dass doch ihre Söhne davon satt werden und ihre Kinder den Rest hinterlassen. Ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden und ich erwache mit deinem Bild. Wieder so ein Gebetspsalm, ein Gebet um Beistand. Dann gibt es Bußpsalmen, Bußgebete. Psalm 51 ist der bekannteste davon. Ist der Psalm, das Gebet, in dem David Buße tut. Eines der wenigen Beispiele in der Bibel, wo wir wirklich echte Buße sehen. Traurige Weise. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war: Sei mir gnädig, o oh Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist, mit deinem Reden rein erfunden, in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entzündige mich mit Ysop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude meines Heils und deines Heils, Entschuldigung, und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die, die von dir abgefallenen, deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubeln preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keine Lust an Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Lust haben an rechten Opfern, Brandopfern und Ganzopfern, dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Ein Bußgebet, ein Bußpsalm. Dann gibt es Psalmen, die einfach Unterweisungen sind oder Ermahnungen sind. Weniger Gebete, sondern Psalmen, die etwas über Gott oder über geistliche Wahrheiten ausdrücken. Wir haben schon gelesen im Psalm 1. Das ist ein Beispiel. Glücklich der Mann, der nicht folgt, dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm, nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Oder Psalm 37. Auch so ein Psalm. Unterweisung, Ermahnung. Sagt, entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welches Böse tun. Denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, er führt nur zum Bösen. Und so weiter und so fort. Unterweisung, Ermahnung. Dann gibt es eine Gruppe von Psalmen, die Wallfahrtspsalmen. Psalm 120 bis 134 sind alle solche Wallfahrtspsalmen. Das sind Psalmen, die die Israeliten gesungen haben, als sie zu den Festen nach Jerusalem hinaufgezogen sind. Es gab drei Feste im Jahr, wo alle männlichen Juden erscheinen mussten im Tempel vor dem Herrn. Und sie haben sich versammelt in ihren kleinen Dörfern und sind Richtung Jerusalem, Richtung Tempel gezogen. Und je näher sie Jerusalem gekommen sind, desto größer sind diese Gruppen geworden, die da gemeinsam gezogen sind. Und auf dem Weg haben sie diese Psalmen gesungen. Ihr seht auch so eine Progression da drinnen. Psalm 120 bis Psalm 134, wo sie immer näher zu Jerusalem kommen. Lesen wir zum Beispiel Psalm 122, ein Wallfahrtslied von David. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Unsere Füße standen dann in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich geschlossene Stadt. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Jahres, ein Mahnzeichen für Israel, um den Namen des Herrn zu preisen. Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Er bittet Heil für Jerusalem, Ruhe sollen die haben, die dich lieben. Heil sei in deinen Festungswerken, sichere Ruhe in deinen Palästen. Um deiner Brüder und deiner Freunde willen will ich sagen, Heil sei in dir. Wegen des Hauses des Herrn unseres Gottes will ich dein Bestes suchen. Wallfahrtszeugen. Dann gibt es die ganzen prophetischen Psalmen. Es ist viel Prophetie in den Psalmen drinnen. Auch messianische Psalmen, messianische Prophetien über den kommenden Messias, über Jesus. Und wir haben in den Psalmen einige sehr detaillierte Dinge über das Leben von Jesus und auch über seinen Tod, über seine Kreuzigung. Psalm 22 ist sicher einer der bekanntesten Psalmen. Wir sehen da deutlicher die Kreuzigung beschrieben als in den Evangelien. Und einige Worte, die Jesus gesprochen hat vom Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Worte, die Jesus gesagt hat. Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe über Tage und du antwortest nicht und bei Nacht. Und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobpreisgesängen Israels. Auf dich vertrauen unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet, sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutterbrüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an. Bist du mein Gott? Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Basan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich hingeschüttet. Und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben. Eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los, auch eine Prophetie, die erfüllt wurde. Sehr detaillierte Prophetien über Jesus, über das, was er für uns getan hat. Dinge, von denen, als David diesen Psalm schrieb, hatte keine Ahnung davon. Die Kreuzigung war noch nicht mal erfunden. Noch nicht mal bekannt. Wir wissen, die Israeliten haben ihre Verbrecher gesteinigt, wenn sie todeswürdige Verbrechen begangen haben und nicht gekreuzigt. Und wahrscheinlich hat David viel von dem, was er geschrieben hat, gar nicht verstanden. Er hat einfach ein Lied zu Gott geschrieben, um sein Herz auszuschütten, und der Heilige Geist hat ihn inspiriert, hier Dinge zu schreiben, was er sich vielleicht selbst gefragt hat. Hm? Prophetie, Gottes Wort. Und dann gibt es Psalmen, die einfach über Gott nachsinnen, über Eigenschaften Gottes, über seine Natur. Einer der bekanntesten sicher der Psalm 23, wo David nachdenkt über Gott als seinen Hirten, als seinen Versorger. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Augen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Ist wieder so ein Mein Gedanke wird dem nächsten hinzugefügt. Mir wird nichts fehlen. Er führt mich zur Stille. Er frischt meine Seele. Er leitet mich. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Psalm, der über Gottes Natur spricht, über ihn. Können selber weiter studieren, weiterlesen, die Psalmen. Können uns anleiten, wie wir beten können. Wir können ehrlich kommen, wir können mit unseren eigenen Worten kommen, so wie unser Schnabel gewachsen ist. Wir können unsere Sorgen, unsere Bitten ihm bringen, können ihm danken, ihm vertrauen, uns ihm hingeben, über seine Natur nachdenken. Lesen wir zum Abschluss noch Psalm 31. Da sind viele verschiedene Elemente drin. Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich in deiner Gerechtigkeit. Neige mir zu mir dein Ohr eilends. Errette mich, sei mir ein Fels Zuflucht, ein unzugängliches Haus, mich zu retten. Denn mein Fels und meine Festung bist du. Und um deines Namens willen führe mich und leite mich. Zieh mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gelegt haben, denn du bist mein Schutz. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. Ich hasse die, die sich an nichtige Götzen halten. Doch ich vertraue auf den Herrn. Ich will frohlocken und mich freuen über deine Gnade, dass du mein Elend angesehen, die Bedrängnisse meiner Seele erkannt hast. Dass du mich nicht überliefert hast in der Hand des Feindes, sondern meine Füße auf Weidenraum gestellt hast. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin in Bedrängnis. Vor Gram verfällt mein Auge, meine Seele und mein Bein. Denn im Kummer schwindet mein Leben dahin und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft wankt durch meine Schuld und es verfallen meine Gebeine. Vor allen meinen Bedrängern bin ich zum Hohn geworden, auch meine Nachbarn gar sehr. Und zum Schrecken meiner Bekannten, die mich auf der Straße sehen, fliehen von mir. In Vergessenheit bin ich geraten aus dem Herzen fort wie ein Toter, bin wie ein verloren gegangenes Gefäß. Denn ich höre das Tuscheln vieler Schrecken ringsum, indem sie sich miteinander gegen mich zusammentun. Sinnen sie darauf, mir das Leben zu nehmen. Ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Hilf mir in deiner Gnade. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich habe dich angerufen. Mögen zu Schanden werden die Gottlosen, verstummen im Scheol. Lass schweigen die Lügenlippen, mit denen Hochmut und Verachtung Freches reden gegen den Gerechten. Wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die sich bei dir bergen vor den Menschen. Du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Verschwörungen der Menschen. Du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Gepriesen sei der Herr, denn wunderbar hat er seine Gnade an dir erwiesen in einer befestigten Stadt. Ich zwar dachte in meiner Bestürzung, ich bin weggenommen aus seinen Augen. Doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Liebe den Herrn, alle seine Frommen, die treuen, behüte der Herr. Doch er vergilt reichlich dem, der anmaßend handelt. Sei stark und euer Herz fasse Mut, alle, die auch den Herrn haben. Da ist ziemlich viel drin. Gebet, Ermutigung, Bekenntnis. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dieses ganze Gebetsbuch, was du uns geschenkt hast. Und Vater, ich möchte echt bitten, dass wir lernen, dass uns diese Psalmen inspirieren in unserer Beziehung mit dir, in unseren Gebeten mit dir, Vater, und in unseren Gesängen zu dir. Dass wir freier werden, Herr, uns wirklich auszudrücken, was auf unserem Herzen liegt. Dass wir frei sind, ehrlich und offen zu sein. Dass wir dich mit allem, was wir sind, anbeten können. Unser Herz dir gegenüber ausdrücken können. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns da tiefer reinführst in die Anbetung zu dir, dass wir Menschen sind, die wirklich in dieser Bewusstsein leben, dass du da bist. Zum Bewusstsein, Herr, dass du mit uns bist und gegenwärtig bist. Und Vater, gib uns ein Herz, das dich ständig anbetet, dass wir gar nicht so abgelenkt werden von dir durch den ganzen Tag. Weil du bist es wert, angebetet zu werden. Und Vater, ich möchte bitten, dass du die Anbetung immer frisch hältst und lebendig in unserem Herzen und auch in unserer Gemeinde. Darum bitten wir dich, Vater, in Jesu Namen.